In der heutigen Folge geht es um eine Bekanntheit aus Rütti, die viel mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Rütti zu tun hatte. Sein Name ist Kaspar Honegger. Er war der Sohn von Salomon, einem Unternehmer aus Rütti. Dadurch war der Kaspar schon als Kind sehr aktiv. Die wichtigsten Meilensteine erzählen uns jetzt Judith und Bettina von der Rüttner Chronik. Mit ihnen beiden werde ich in der nächsten Zeit immer wieder in die Geschichte von Rütti eintauchen.
Tja, die Geschichte von Rütti hat ganz viel mit dem Kaspar Honegger zu tun. Honegger ist ein Geschlecht, das ihm immer wieder mal begegnet. Und darum wollen wir dem jetzt mal so ein bisschen auf die Spur gehen. Erwähnt worden ist schon der Salomon Honegger, der Vater von Kaspar Honegger. Und als Industrielle beschrieben worden. Da könnte man sagen, das ist ein bisschen ein hochgriffiges Wort, weil eigentlich ist der Salomon Honegger und seine zukünftige Frau sind Knecht und Mägde im Pfarrhaus der Rütti. Wir müssen vielleicht noch schnell ein Jahr halt gleich sagen. Wir reden hier von 1804. Also schon ein Weile her. Der Salomon hat dann eben seine Frau geheiratet. Sie haben sich ein kleines Bauerngut im Ferrachussen zutun. Und der Salomon, der war ein bisschen untreibiger. Der hat dann angefangen hausieren und ein bisschen handeln und so weiter. Ein bisschen Seidenferken. Ein Seidenferker, das ist eigentlich ein Transporteur, würde man heute sagen. Das war der Ursprung des Transportwesen. Aber der hat immer so etwas gemacht. Und der Kaspar ist als fünftes Kind in die Familie geboren worden. Es sind leider auch Kinder verstorben in dieser Familie. Und auch der Kaspar ist eher als ein schwächliches Baby auf die Welt gekommen. Also die Eltern haben da nicht so wahnsinnig viele Hoffnungen in diesem Bub gehabt. Aber er hat sich dann trotzdem gut entwickelt, bis dann eine Scharlach-Epidemie kam. Scharlach, das ist so eine Kinderkrankheit. Damals sind noch recht viele daran gestorben. Und unter anderem eben auch eine Schwester von Kaspar Honegger ist gestorben und er selber ist recht krank geworden und hat das Leben lang eigentlich unter diesen Folgen gelitten. Also er ist bis ins Erwachsenenalter hat er als schwächlich und kränklich gegolten. Und darum ist es umso erstaunlicher, dass er doch eine rechte Karriere gemacht hat. Sein Vater, der Salomon, wie gesagt, ein Untreibiger, der hat dann können, im Widacher unten, so ein heimatlich kaufen und hat dort angefangen, ein paar Webstühle hineinzustellen. Mit diesen Webstühlen anfangen zu weben. Das war die Zeit, in der man daheim eben viel Heimarbeit geleistet hat und Webstühle daheim hatte, an vielen Orten. Und der wollte das ein bisschen ausbauen und hat mehrere Webstühle dort gehabt. Und darum ist der kleine Kaspar Honegger ist dann eben schon recht früh mit so Webmaschinen in Kontakt gekommen. Er hat immer etwa in dieser Fabrikli geschafft und aber auch noch andere Aufgaben gehabt. Er musste Kühe hüten und so weiter. Also das war da gang und gäbe, dass die Kinder ganz fest haben mithelfen
mussten. Und das Verrückte ist ja eigentlich, der gute Post hat so viel krampfen und man hat ihn dann schon auch in die Schule geschickt. Aber weil er so müde war, weil er so früh am Morgen aufstehen musste, um zu arbeiten im Betrieb, nachher dann schnell in die Schule und am Abend wieder im Betrieb, er war ganz schlecht in der Schule gewesen. Und doch hat es so weit gebracht.
Genau. Ja, ich habe gerade heute gelesen, er hat also vom Abend um 8 Uhr bis am Morgen um 5 Uhr in der Fabrik gearbeitet. Und dann um 8 Uhr am Morgen in die Schule bis um 11 Uhr. Und ein Lehrer hat dann aber erkannt, dass er eigentlich ganz gescheiden ist und hat ihm dann ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben im Rechnen, weil er einfach gemerkt hat, mal, der Bub, obwohl er so klein und ein bisschen schwächlicher ist, der hat wirklich etwas auf dem Kasten. Tja, er ist älter geworden, hat sich da eingesetzt und ist schon früh, also eigentlich mit 14, hat er eigentlich schon dann die Aufsicht gehabt über die Arbeiter in dem kleinen Betrieb vom Vater. Und mit 17 eigentlich, ja, ist er dort schon ein bisschen Chef gewesen, könnte man so sagen. Was meinst du?
Ja, er hat schon viel müssen im Betrieb mithelfen. Der Vater hat den Einkauf, den Verkauf gemacht, sein Bruder, der Heinrich, hat Buchhaltung gemacht und er war Betriebsleiter im Widacher. Und was wir nicht vergessen dürfen, um 1804 haben in Rütti mal so knapp 600 Leute gewohnt. Weil ja, es war halt einfach ein Dorf gewesen, noch nicht einmal ein richtiges Dorf mit einem Zentrum, so wie wir es heute kennen. Und es hat wenig Leute gehabt und die Leute haben auch wenig gehabt. Also ist so eine Arbeit sehr begrüßt wurde, dass man noch etwas dazu verdient hat.
Der Kasper, wie gesagt, in einer Familie aufgewachsen, wo es mehrere Kinder hatte. Sein älterer Bruder, der Heinrich, der hat auch in dieser Weberei in dem Sinn gearbeitet. Aber er durfte eine Lehre machen. Das war etwas ganz Aussergewöhnliches. Er durfte in der Spinnerei Brändli, Zione, die Gebäude die stehen immer noch, die kennt man vielleicht ein bisschen. Dort, in dieser grossen, hat er durfte eben eine Ausbildung machen, und zwar eine kaufmännische Ausbildung. Also das war schon noch etwas Erstaunliches. Und später wissen wir, ein kleinerer Bruder von Kasper Honecker, der hat sogar durfte studieren und Arzt werden. Aber der Kasper selber ist eigentlich, würde man sagen, vielleicht würde man heute sogar sagen, es ist etwas gemein, oder? Er hat eigentlich keine Ausbildung gehabt. Er hat immer im elterlichen Betrieb gearbeitet. Aber er war einfach technisch wirklich clever und hat immer etwas umgebastelt an diesen Webstuhl eigentlich und hat auch sonst Verbesserungen gemacht. Und das ist ja, vom Vater eben auch erkannt worden, dass er da wirklich ein Talent hat. Die Zeiten waren anders gewesen. Man ist früher erwachsen worden, weder als man das heute wird. Zwar nicht altersbedingt, aber von den Aufgaben her. Er ist wirklich mit 18, als er schon eigentlich die Fabrik geleitet hat, ist er dann ins Militär gekommen. Ist dann mit 19 schon Oberleutnant gewesen. Also das ist schnell gegangen, kann man so sagen. Und er hat mit 22 dann schon geheiratet. Seine Frau war 18 gewesen. Das war die Tochter von einem anderen Fabrikherr, kann man so sagen. Ein Besitzer der Klosterziegelei im Dorf. Zu dieser Klosterziegelei hatte es auch ein Restaurant gehabt. Das war das Restaurant Leue gewesen. Und es hat einen grossen Bauernbetrieb gegeben. Der Kasper ist da mit seiner jungen Frau da bei den Schwiegereltern eingezogen und hat dort gewohnt. Was er nicht gewusst hat, das ist, nach 2 Jahren, als er dort war, sind seine Schwiegereltern gestorben. Das hat geheissen, dass er jetzt hier als 24-Jähriger oder dann 26-Jähriger schon eine grosse Verantwortung hat müssen übernehmen. Und zwar, er hat dann neben der Fabrik im Weidacher hat er dann Klosterziegelei geführt. Er ist Wirt worden vom Leuen und Chef von dem Gutsbetrieb. Sein Schwiegervater war gleichzeitig auch noch Gemeindeamann. Und der Kasper hat auch gerade das Ämtli dann übernommen. Also grosse Verpflichtungen, grosse Bürden auf diesen jungen Schultern.
Und man kann eigentlich sagen, der Kasper Honecker war der erste Gemeindepräsident von Rüti. Der ist früher nicht gewählt worden, das hat er einfach geerbt.
Genau. Wir sind ja noch vor dem, als es Gemeinde gegeben hat. Genau. Also er war Amann vom Kloster. Und erst dann, wo das Amt aufgehoben worden ist, wo dann die grosse Staatsreform war, wo es dann eben Kantonsverfassung gegeben hat und Gemeinden gebildet worden sind und das erste Mal Gemeindepräsidenten überhaupt gegeben hat, ist dann er, wie Bettina gesagt hat, ganz automatisch der erste Gemeindepräsident geworden. Also auch mit ganz jungen Jahren.
Ich habe da gerade noch eine Frage dazu. Er hat ganz viel in seiner Jugend erlebt, in seiner Jugend, also in seinen jungen Jahren. Und ich wollte fragen, ob da seine Krankheit irgendwie, also er hat recht lange die Krankheit gehabt, eben auch verloren. Denken Sie, die hat ihn prägt in dieser Zeit? Oder war das ein Hindernis für ihn, dass er vielleicht gar nicht studieren konnte wegen dem? Oder hat seine Krankheit da noch eine Bedeutung dahinter?
Es heisst einfach, er hatte wirklich einen eisernen Willen gehabt und hat das weh sich auch nicht zugestanden, dass er schwächer ist als die anderen und hat durch das umso mehr geschafft. Also er hat recht einen Ehrgeiz entwickelt, ob das mit der Krankheit zu tun hat. Das wissen wir so eigentlich nicht, aber es steht schon, also es ist so aufgeschrieben, dass er manchmal wirklich dann hat müssen, sich stützen eigentlich, dass er sich hat mögen heben. Also er war wirklich ein Schwächlicher gewesen. Und was das mit ihm gemacht hat, das wissen wir nicht. Aber eben der Ehrgeiz hat es eher angestachelt, wieder, als es ihn geschwächt hat.
Weil wahrscheinlich die Eltern auch gefunden haben, ja, er ist so schwach, den müssen wir gar nicht gross fördern oder irgendetwas. Und er hat eben, wie du sagst, den Ehrgeiz gehabt, um das selber zu machen. Also er hat wirklich wollen. Er war ein Macher.
Er war ein Macher, genau. Er hat dann die väterliche Weberei hat er mit dem Bruder zusammen ja übernommen, wie wir gesagt haben. Der hat Bücher geführt und er hat die technische Leitung immer gehabt. Und es ist dann zu einem Streit zwischen diesen Brüdern. Also die haben dann persönlich, also es ist um Frauen gegangen, sage ich jetzt so, Streit bekommen und haben sich wirklich getrennt. Und haben eigentlich so ein bisschen die Betrieb aufteilt. Also die Verantwortungen aufteilt eigentlich. Vorher war aber noch ein grosses Ereignis, das habe ich jetzt eigentlich vergessen. Und zwar, dass die Weberei da, die Honeckerische Weberei, dass das so erfolgreich ist, das ist eigentlich weitherum bekannt worden. Und darum haben sie von einem am See, von Siebne, ist eine Anfrage gekommen. Und zwar war Siebne ganz, ganz ein armes Dorf gewesen. Das hatte nur ein paar Hütten gehabt, vor allem mit Bettlern eigentlich besiedelt gewesen. Und die damalige Gemeindeverwaltung, die wollte Arbeitsplätze schaffen und haben da bei Honeckers angefragt, ob die würden eine Fabrik bauen. Und das haben sie gemacht, die Brüder eigentlich noch miteinander. Das war vor dem Streit und haben dort wirklich eben auch eine Fabrik aufgebaut und haben die Wasserkraft genutzt von der Weggitaler an, also haben das Kraftwerk gebaut und so weiter. Haben dort wirklich Grosses geleistet und dann ist dann eigentlich der Streit gekommen, wo Heinrich und Kasper sich getrennt haben. Und der Kasper hat dann eben die Fabrik Ziebne behalten und die Ziegelei, die er hatte, und das Restaurant und den Bauernhof. Und der Heinrich, der hat die Fabrik im Weidacher behalten und die Fabrik, die dann schon am Hertiplatz gestanden ist. Die haben dann getrennt gewirtschaftet, eine Zeit lang.
Was wir vielleicht einmal noch einfügen müssen, ist, ja, wie hat man denn früher so eine Maschine angetrieben? Also man hat nicht einfach den Stecker in die Steckdose stecken, sondern da hat man müssen entweder manuell, also von Hand, bewegen oder eben die Erfindung vom Wasserantrieb ist damals sehr, sehr bekannt wurde oder auch umgesetzt wurde. Was aber auch bedeutet hat, dass sie immer irgendwie einen Fluss oder etwas in der Nähe von der Fabrik haben müssen. Und das ist das, was Judith da gesagt hat, die Weggital-Kraftwerk, das ist eben, dass man dann die Wasserkraft nutzt. Wasserkraft nützt nur, wenn es immer Wasser hat. Und das ist auch zu Rüthi ein das Problem gewesen. Und dort haben dann die Brüder, die miteinander quasi gut ausgekommen sind, das Wasserrecht für den Fluss Jona und für den Fluss Schwarz erworben. Und die zwei Flüsse haben einfach garantiert, dass immer Wasser geflossen ist und somit der Antrieb funktioniert hat. Das war sicher ein wichtiger Einfluss gewesen, dass das Antrieben hat können werden.
Sie haben auch die Jona dann schon ein bisschen tiefer gelegt, eigentlich von vom Härti bis in die Gruben runter. Also schon das erste Mal, wo sie da eigentlich anfangen haben, das Dorfbild wirklich prägen, die zwei Brüder. Ja, wie gesagt, die haben dann Streit gehabt, haben sich da getrennt, gewirtschaftet, aber es war eine Zeit, die schwierig geworden ist wirtschaftlich. Also 1841 hat es eine grosse Wirtschaftskrise gegeben und der Heinrich, der hat finanzielle Probleme bekommen. Der Kasper hat ihm dann trotzdem an Streit gehabt, unter die Arme gegriffen, hat ihn gross unterstützt, sodass sie weiter geschäften konnten. Aber es war politisch gesehen eben ganz, ganz eine schwierige Zeit gewesen. 1847 dann der Sonderbundskrieg, 1848 hat es dadurch wieder grosse wirtschaftliche Probleme gegeben und der Heinrich ist pleite gegangen. Wirklich, hat nicht mehr können weitergeschäften und so hat der Kasper dann eben Heinrich seinen Betrieb übernommen und hat dann eigentlich die alleinige Verantwortung für all die verschiedenen Betriebe dann schon. Es war eine schwierige Zeit, die auch andere in die Knie gezwungen hat finanziell. Der Kasper hat einigen können helfen, aber er hat auch in dieser Zeit können einige Betriebe relativ günstig aufkaufen und so ist sein Imperium da immer ein bisschen gewachsen.
Wieso hat der Kasper so viel mehr Erfolg gehabt als der Heinrich? Wieso ist er nicht pleite gegangen?
Das wollte ich gerade sagen. Ich gesagt, eigentlich ist es verrückt an dieser Geschichte. Der Heinrich, der hat eine kaufmännische Lehre gemacht. Der hätte ja eigentlich müssen verstehen, was es bedeutet, zu investieren und die Projekte vielleicht besser zu planen. Und schlussendlich hat der Kasper, der keine Ausbildung hat können machen, so viel besser können wirtschaften und hat dem Heinrich so häufig geholfen und ihn gerettet. Hat aber auch dafür müssen krampfen wie verrückt. Aber er hat keine Ausbildung gehabt und hat es im Griff gehabt. Und der Heinrich, der hat die Ausbildung machen und hat es nicht können.
Der Kasper hat halt einfach Verbesserungen gemacht. Er hat die Webstühle immer ein bisschen verbessert und hat durch das Zibne eben schon eine mechanische Werkstatt dann angegliedert, an die Weberei. Also dort hat er angefangen, erste Webstühle eigentlich selber zu produzieren. Er hat dann schon früh können Webstühle liefern ins Glarnerland. Und das hat wirklich Erfolg gegeben. Also man muss sich vorstellen, das war eine Zeit, in der grosse Teile von der Schweiz eigentlich von dieser Textilindustrie abhängig waren. Darum hat das wirklich Beachtung gefunden, dass da eine bessere Maschine bringt. Und das ist ja so ein bisschen die Grundlage eigentlich für die spätere Maschinenfabrik Rüti, wo er angefangen hat, selber zu produzieren, aber eben dort dazumal noch in Siebne. Warum also er nicht in Siebne geblieben ist, das ist eher eine dramatische Sache. Also wir würden jetzt behaupten, heute würde er immer noch dort sein oder die Fabriken wären dort, wenn eben nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre, der Sonderbundskrieg. Das war ein Religionskrieg, kann man so sagen, die letzte kriegerische Auseinandersetzung auf Schweizer Boden. Und es ging darum gegangen, um reformiert gegen katholisch und umgekehrt. Jetzt war der Kasper Honecker ja hier in Zürcher, reformiert. Militärangehörigen immer noch und er ist hier im Kanton Schweiz auf katholischem Boden. Das hat Probleme gegeben. Er hätte nämlich müssen anfangen, Militär eintreten wieder oder respektive er wäre eingezogen worden und musste kämpfen. Und seine Angestellten, seine Arbeiter, die er auch Reformierte mitgenommen hat, ebenfalls. Und das hat er nicht wollen. Das wäre ganz, ganz schwierig geworden. Und darum hat er in einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich die Webstühle und seine reformierten Arbeiter auf Rüti gezügelt. Also innerhalb zwei Tage hat er das Werkstättli gezügelt. Und auf der Joweit, das ist eine Wiese gsi da an der Jone, im Jonerank inne, wo er vor ein paar Jahren hat vorher können erwerben. Und dort ist schon ein Gebäude gestanden. Er konnte dort rein und hat dort die mechanische Werkstatt eingerichtet. Gewoben haben sie sieben weiter, aber nur Frauen und nur Katholische. Ja, so ist er dem Sonderbundskrieg, sage ich jetzt einmal, ein Stück weit Opfer geworden, ein Stück weit hat er können aus dem Weg gehen.
Ja, wichtig ist eigentlich wirklich, dass, also um wieder einmal eine Zahl zu bringen, 1785 ist in England der erste Webstuhl, mechanische Webstuhl erfunden worden. Die heisst Spinning Jenny. Das war die Entdeckung oder Erfindung, die wirklich eigentlich auch die industrielle Revolution gestartet hat. Und wie Judy gesagt hat, der Honecker hat da gepröbelt und gemacht und da und hat wirklich den weltberühmten Honecker-Stuhl rausgebracht, wo einfach super gelaufen ist und ein schönes Endprodukt produziert hat. Er hat nicht nur gesponnen, sondern er hat ja dann später auch noch die Maschinen dazu gemacht und sie weltweit verkauft.
Genau, der Honeckerstuhl, der ist dann weltberühmt worden, auch wegen dem, weil er ist an der Weltausstellung war. Zu Wien an der Weltausstellung war und hat dort mit diesen Verbesserungen, mit dem Webstuhl, hat er dort schon Silber- und eine Goldmedaille geholt. Und ein paar Jahre später an der Weltausstellung in Paris ist er dann sogar zum Ritter von der Ehrenlegion geschlagen worden, gekürt worden für die sensationellen Entwicklungen in diesem Bereich. Weil das hat wirklich eigentlich auf ganz Europa dann rechte Wellen geschlagen, die guten Webstühle. Und so hat er wirklich können ganz eigentlich dann in der Joweit auf die Webstuhlproduktion umsteigen. Oder also da ist er nie gewoben worden eigentlich. Also in der Joweit ist nie gewoben worden, immer eine Maschinenfabrik gewesen. Und es hat das Dorf vor allem sehr geprägt. Die Maschinenfabrik ist gewachsen. Das heisst, es hat Arbeit gegeben. Dort, wo es Arbeit gibt, sind die Leute angezügelt. Es ist ganz viel gebaut worden. Bettina kann nachher sagen, wie viel mehr Leute das hatte, Rüti. Ja, es hat das Bild sich enorm verändert. Also die Quartiere, ja, da Weinberg und so weiter, die sind alle in dieser Zeit entstanden. Und vor allem das Gesicht von dann hat sich enorm verändert. Weil das sind wirklich ein paar wenige Häuser gewesen, dort im Zentrum. Und das ist richtig Rüti abgewachsen. Durch das ist es so zusammengebaut. Und das sind alles wirklich Leute gewesen, die in der Juwaid gearbeitet haben. Das Bild von Rüti hat sich ganz enorm eigentlich entwickelt. Es war ja nicht nur die Maschinenfabrik gewesen, sondern auch noch andere Fabriken, die Zulieferfabriken gewesen sind. Kartenfabriken, metallverarbeitende Teile gemacht, also Teile gemacht haben für die Webstühle und so weiter. Also es hat mehrere Fabriken in Rüti, die mit dieser Erfindung, mit dieser Industrie von diesen Webstühlen ja gross geworden sind, aber dann auch mit untergegangen sind, schlussendlich, wo dann die Ära ein bisschen vorbei war.
Ja, und was heisst das, wenn es plötzlich so viele Fabriken hat und die müssen ja irgendwie bedient werden? Das heisst, es hat Leute gebraucht. Und zu diesen Zeiten war jeder Erwerb kostbar gewesen, weil die Leute nicht so viel hatten. Und entsprechend ist das Dorf gewachsen. Und wie Judy gesagt hat, also 1811 hat Rüti oder mal so knapp 600 Einwohner gehabt. Und mit dieser Industrialisierung oder dieser Geschichte von Kaspar Honegger in Rüti selber hat es dann 1850 schon 1300 gehabt. Und das ist gewachsen und gewachsen, durch das, dass die Fabriken auch gewachsen sind. Das heisst, dass wenn die Leute mehr Arbeit haben, dann haben sie auch Familie meistens. Sie brauchen zu essen, sie brauchen einen Coiffeur, sie gehen ins Restaurant, es braucht Schulen, sie gehen in die Kirche. Und auch da hat der Kaspar Honegger wieder einen grossen Beitrag getragen, indem er einen Kindergarten gebaut hat oder finanziert hat, mitfinanziert hat. Er hat an die Kirche Orgeln und an die Kirche Glocken Geld gegeben. Er hat die erste Gasbeleuchtung in Rüti finanziert und auch gezahlt. Er hat wahnsinnig viel beigetragen, dass Rüti eigentlich so ist wie heute. Und die Leute Geld haben können machen und sich dann zum Beispiel auch, wenn sie in einer höheren Position sind, ein schönes Haus haben können bauen. Die sind heute noch sichtbar.
Genau.
Es hat ganz Haufen schöne Häuser in Rüti, wenn man einmal genauer anschaut. Ein paar hätten ein bisschen Renovation nötig, aber das kostet halt einen Haufen Geld.
Ja, der Kaspar Honegger und auch später dann seine Nachkommen sind Förderer gsi zu Rüti, wirklich in jedem Bereich. Kaspar hat schon recht Wert darauf gelegt, dass die Leute auch sich bilden können. Also es ist aus seiner Nachfolge heraus ist dann auch der Lesesaal entstanden, also wo man hat können Zeitungen lesen und Bücher auslehnen, also die Vorläufer von der Bibliothek. Er hat auch die ganz erste Betriebskrankenkasse gegründet. Das ist von dem her zeigt, dass er ein bisschen sein soziales Engagement, und das ist nicht so selbstverständlich, weil es hat ja auch Spinnereibesitzer gegeben, Webereibesitzer gegeben, die nicht so sozial eingestellt waren, die die Leute ausgenutzt haben. Also wir haben einen sogenannten Spinnerkönig in der Gegend gehabt, der nicht so guten Leuten geschaut hat. Und der Kaspar Honegger, der hat ein gutes Ansehen gehabt, weil er seinen Leuten geschaut hat. Eben investiert hat, in dem Sinn auch seinen Erfolg eben nicht nur für sich behalten hat, sondern eben auch im Dorf zurückgegeben hat, ein Stück weit. Das Dorf selber, das Bild, hat sich natürlich auch fest verändert, dann durch die Fabrik. Es war die Zeit, in der zum Beispiel die Bahnlinie noch nicht war. Die Bahnlinie wäre dann geplant ganz an einem anderen Ort, also eigentlich geradeaus über das Seefeld Richtung Utzne. Kaspar Honegger hat sich dort dann sehr eingesetzt, also auf politischer Ebene sehr eingesetzt und hat es angebracht, dass die Bahnlinie eben nicht dort unten ist, sondern eben an seiner Fabrik vorbeifließt. Das heisst, man hat all die Nagelfluhfelsen, die wir hier haben, die im Weg gestanden sind, haben durchschnitten quasi und ist vom Bau her viel, viel aufwendiger gewesen, weder man wäre dort durch die Ebene durch. Aber er hat das angebracht und ist maßgeblich, er hat jetzt das Bild prägt eigentlich von Rüti. Dass der Bahnhof eben da ist und nicht irgendwo im Seefeld draussen.
Ja, und dann hat er ja auch noch das Problem lösen, dass seine Fabrik ein bisschen weiter unten war wie der Bahnhof. Und auch da hat er sich wieder eingesetzt und hat neue Ideen umgesetzt, dass seine Produkte, seine Webstühle, die weltweit in der Zwischenzeit verschickt wurden oder verkauft wurden, sind, sinnvoll haben können transportiert werden, hat er müssen von Joweit unten quasi zum Bahnhof rauf irgendeine Lösung finden. Die Lösung hat er auch gefunden, indem er die erste und einzige Zahnrad-Dampfbahn eingeweiht hat. Die Dampfbahn ist vom Joweit-Zentrum heute quasi, von seiner Fabrik damals, rauf bis zum Bahntrasse raufgegangen. Das Bahntrasse steht heute noch. Die Dampflokken, die dort im Betrieb waren, das sind die ersten, sind drei gewesen. Die sind noch bis vor etwa so 15 Jahren vielen Kindern bekannt gewesen. Eins davon ist im Kinderzoo gestanden. Jedes Kind ist, glaube ich, dort einmal rumgeturnt. Es hat einmal eine gehabt, die ist ins Technorama gegeben worden. Die haben sie aber wieder weitergegeben. Und eine ist einmal im Verkehrshaus gewesen. Die ist auch weitergegeben worden. Wir wissen zum Teil, wo sie verblieben sind, und ist doch eigentlich schon erstaunlich. Das sind uralte Dampflokken und sind also bis vor kurzem noch eigentlich in einem guten Zustand gewesen. Auch da wieder. Pionier Honecker hat das Problem gelöst mit der ersten Zahnradbahn im Kanton Zürich.
Also vor allem mit der einzigen Zahnradbahn. Heute noch die einzige Zahnradbahn im Kanton Zürich. Also man kann sagen, wir sind stolz auf diese Sache. Ja, der Kaspar Honecker, er hat ja früh geheiratet und er hat dann 10 Kinder gehabt. 10 Kinder, das heisst, das haben auch nicht alle das Kindesalter überlebt und doch, er hat eine grosse Nachkommenschaft gehabt. Und darum ist das Geschlecht Honecker recht verbreitet. Also das, da sehen wir beim Stammbaum auch nicht immer ganz durch, oder? Wer ist jetzt, von wem alles Honecker ist. Aber er hat vor allem auch Mädchen gehabt. Und da sind dann andere Namen dazugekommen. Das sind Weber und Hess und so weiter. Also Namen, die man zu Rüti eigentlich kennt. Ein Name, der noch wichtig ist, den man vielleicht nicht mehr so kennt, das ist der Herr Sicke. Und zwar war das ein Ingenieur, ein Architekt, der mit dem Kaspar Honecker zusammengearbeitet hat. Und zwar, er hat Fabriken gebaut. Fabriken entworfen, und zwar ausgerichtet auf die Webstühle, die dann die Kunden bestellt haben. Die Fabriken, das waren so Schettdächer, das sind so die dreieckigen Dächer, die man manchmal sieht bei alten Fabriken.
So wie der Toblerone.
Wenn Toblerone. Bei der Seidenfabrik sieht man das immer noch. Die schrägen Dächer, und die waren so ausgerichtet, dass immer genug Licht reinkommt auf die Webstühle. Das hat einerseits natürlich den Grund gehabt, man hat nicht so viel Strom gebraucht, kein Licht mehr machen. Es hat ein bisschen besseres Arbeitsklima gegeben und ist einfach ideal gewesen. Also das Gespann zusammen, Kaspar Honecker und Architekt Zecke, die haben ganz viele Fabriken eigentlich bauen in ganz Europa. Also nicht der Kaspar Honecker hat es bauen, sondern Zecke, aber durch die Zusammenarbeit sind die sehr erfolgreich geworden. Zum Beispiel auch die Rote Fabrik in Zürich ist gebaut worden von ihm. Und was ein bisschen witzig ist, ist eigentlich, also oberhalb von der Joweit ist im Kaspar Honecker eines von seinen Häusern gestanden, sein Haus gestanden. Das war ein ganz einfaches Haus gewesen, so ein Doppelhaus, zweiseitig. Und ihm, sein Teil, im Honecker, sein Teil ist immer noch, auch heute noch, relativ einfach. Und der Teil, den der Architekt Segge bewohnt hat, der hat sich dann dort etwas Schönes daraus gemacht. Der hat dann so eine toskanische Villa, kann man fast sagen, so italienisch angehauchte Villa, aus dem Hausteil gemacht. Und die steht immer noch ja, oberhalb vom Joweit-Areal. Und wenn man Rüti nicht kennt und durchfährt, dann fragt man sich immer, um Himmels Willen, wer hat da so eine Villa angebaut, die gar nicht anpasst. Das hat aber eben den Grund gehabt, dass der Herr Sicken sich da ein schönes Heimatli, ein Anwesen geschaffen hat, wo man auch gerade hat können, so auf die Fabrik runterschauen.
Also man hat dort so quasi 2-1 gehabt. Man hat den Webstuhl gekauft und die Fabrik mit dem Bauplan vom Herrn Sicken, oder? Spannend ist ja auch bei diesen Geschichten eigentlich die Verkäufe ins Ausland und die Geschichte, die wir auch auf den szenischen Spaziergängen gehört haben. Das ist ein Türkei, glaube ich, gewesen, wo Webstühle gekauft hat und dann haben sie kein Geld gehabt. Und irgendwie haben sie müssen das Zeug zahlen und dann sind sie an so einen Handel eingegangen und haben 30 Tonnen Haselnüsse als Bezahlung quasi in die Joghurtfabrik gezahlt. Und ja, was macht das Personal? Die haben dann alle ein bisschen Haselnüsse quasi bekommen. Aber man hat dann auch im Dorf verschiedene Haselnüsse-Rezepte austauscht zum Nutzen. Man hat auch Haselnussöl gemacht. Das hat so ein bisschen gezeigt, ja, man hat eine Lösung gefunden. Es war ein bisschen eine unkonventionelle Lösung, aber sicher eine erinnerungswürdige Episode.
Sogar ein Ölpress, dass man können Öl machen aus den Haselnüssen. Genau.
Es gibt noch Haufen.
Ja, also er hat natürlich einfach noch Haufen andere Fabriken dann gehabt. Also unter anderem auch eine in Deutschland.
Thusis hat er auch eine
gehabt. Und also es ist wirklich ein rechtes Imperium geworden. Und der Kaspar Honegger herum. Er hat das Leben lang eigentlich geschafft, kann man so sagen. Und eben ein reiches Erbe hinterlassen.
Ja, ich habe einmal so zusammengerechnet, das ist auch wieder halt eine Zahl, aber er hat über 31 Jahre. Der gute Kaspar Honegger ist 79 geworden, knapp 80. Er hat in über 30 Jahren hat er über 350'000 Franken gespendet. Das ist heute vielleicht, es ist viel Geld, aber für Spenden vielleicht weniger. Aber damals war das ganz ein Haufen. Weil, ich meine, die Löhne waren damals auch nicht so hoch gewesen. Man hat damals so 1860 hat man in der Stunde knapp 20 Rappen verdient, wenn man ein Mann war. Wenn man eine Frau war, hat man 10 Rappen verdient. Und Kinderarbeit war ein wichtiges Thema damals. Die haben vielleicht 7 Rappen auf die Stunde verdient. Dann sieht man vielleicht die Relation von diesen Zahlen, dass es wirklich sehr, sehr viel war, was er zurückgegeben hat an sein Dorf.
Woher kommt echt das Zurückgeben? Denkt ihr, er hat da irgendwie... Hat das einen Auslöser?
Also ich meine, seine ganze Geschichte, er war ja sehr sozial gewesen. Ich meine, sein Bruder Heinrich, der hat ihn ja so viel mal auch wie geplagt und er hat ihm immer wieder geholfen.
Oder? Ja, und er war natürlich immer offen gewesen für Erneuerungen. Also das heisst auch im religiösen Bereich zum Beispiel, also dem sogenannten Straussenhandel. Also das heisst, das ist so ein bisschen ein Streit gsi, weil man in Zürich an der Theologischen Fakultät hat man einen Herr Strauss in dem Sinn einsetzen wollen und das ist ein sehr ein Freidenker gsi. Das ist ein moderner Theologe gsi, sag ich mal, wo viel neue Ideen gebracht hat und das hat bei vielen Leuten hat das ungute Gefühle ausgelöst und hat da ein bisschen Tumult gegeben. Und der Kaspar Honegger hat sich also für der Herr Strauss eingesetzt. Also das heisst, er wäre für Erneuerungen gewesen. Er war einer von denen, der aufgeschlossen war, eigentlich neue Ideen gegenüber. Aber woher als sein soziales Engagement kommt, ich denke, das ist ein Stück weit auch typbedingt. Mhm. Ja.
Danke vielmals, dass ihr da so viel über ihn erzählt habt. Ich finde es sehr spannend. Er war eine sehr prägende Person gewesen. Und auch für die Schweiz, also eben für das Weben, finde ich. Also für die Webstühle war es sehr prägend gewesen und man hört gar nicht so von ihm, wenn man jetzt da nicht in Rütti wohnt. Also ich habe davor noch nie etwas von ihm gehört.
Ja, das ist ja so. Und eigentlich ist ja das verrückt. Und, also es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber wenn es den Kaspar Honegger nicht gehabt hätte in Rütti, dann würde Rütti heute nicht so aussehen, wie es aussieht und auch wahrscheinlich nicht so gross sein. Und wir könnten auch nicht auf so einen Reichtum zurückschauen von Schulen und Kindergärten und auch später mal sicher Spital, also die Betriebskrankenkasse, Versicherungen. Ich meine, das war absolut einmalig gewesen. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum man von dem nicht so viel hört, wenn man nicht irgendwie in Rüti sich mit dem auseinandersetzt.
Kannst du von deinem Sohn erzählen?
Er hat in der Baugeschichte, wie er plötzlich dann mal von Kaspar Honegger gehört, wie er eigentlich den Fabrikbau mit beeinflusst hat. Aber das ist jetzt auch wieder nur fachspezifisch erwähnt worden. Und eigentlich sollten ja das unsere Schüler in der Primarschule bzw. in der Sekundarschule während der Industrialisierung im Fach, wie heisst das jetzt so schön, RKZ. Verrückt, aber vielleicht haben wir eine Chance, dass er ein bekannt wird. Es gibt auch eine Honegger Strasse. Die kennen auch wenig, weil sie ist halt nicht so sichtbar. Und viele kennen auch nicht das Jowaid-Areal, also höchstens vielleicht vom Bounce Lab oder vom Radio Summer Night oder von einer Sportaktivität. Aber so richtig der Ausblick aufs Areal, wo man von dieser Villa Sicke auch hat, ist schon sehr eindrücklich. Das fällt einem nicht so auf, wenn man da im Areal selber ist, mit dem Shed-Dachbau oder eben der Toblerone-mässig, wo das Licht auf die Fenstertüren geht.
Ja, auch im Dorf eben dann die späteren Fabrikantenvillen, wo das Dorfbild prägen eigentlich. Die sind zwar nicht vom Kasper gebaut worden, aber von seinen Nachkommen, die dann eben da vielfältiges Erbe angetreten haben. Er selber ist 1833, stimmt nicht, 1883 gestorben. Und es war eine andere Zeit gewesen, aber es ist immer noch sehr prägend eigentlich auf heute, auch wenn heute Rüti kein Industriedorf mehr ist, sondern wirklich ein Dienstleistungsdorf, ist doch die Entstehung, oder nicht unbedingt die Entstehung, sondern das Wachstum, ja, wie es das ist, Wachstum, das ist absolut, kann man ihm zuschreiben. Ja?
Das Bild vom Dorf eben mit diesen Fabrikantenvillen, wo doch...
Und Fabriken.
Und Fabriken, ja, selbstverständlich. Aber ich meine auch die gewissen Villen, die von Architekten gebaut worden sind, wo ein Hotel Dolder gebaut haben, hat da in Rüti quasi einen dürfen sich ausleben.
Ja, jetzt könnte man eine Quizfrage machen, wer weiss, was für ein Haus es das ist, wo
welches Haus
handelt der Dolder Architekt gebaut hat. Die einen würden es erraten.
Genau. Wir haben jetzt ja schon viel über das Jowaid auch schon geredet, über das Areal. Eben der Kaspar war da sehr eine prägende Figur gewesen. Das Areal gibt es heute noch. Wir befinden uns gerade auf dem Areal. Es ist jetzt eher so als Büro und eben Freizeitsportaktivitäten genutzt. Aber ich würde sagen, mehr aufs Jowaid und die Entwicklung vom Jowaid würden wir bei der nächsten Folge eingehen. Danke vielmals.
Sehr gerne. Danke dir vielmals.